Justus, der Fußball-Podcast.
Triggerwarnung. Wir werden in diesem Podcast über RB Leipzig sprechen. Daran führt kein Weg vorbei. Aber erstmal ein dickes Dankeschön. Danke an dich. Danke an Fabian Wittke. Ein Mann, ein Wort. Ein Fabi, ein Wort. Ein Mann, ein Flens. Ein Fabi, ein Flens. Du hast tatsächlich, als wir uns am Freitag vor dem Spiel am Millerntor trafen, Flensburger Pilsener mitgebracht. Und ich habe deinen Flens getrunken. Du hast einen Astra getrunken. Das fand ich stark. Toll. Und hallo, herzlich willkommen in unserem gemeinsamen Podcast.
Du bist der FC St. Pauli, ich bin Holstein Kiel. Ach nee, das stimmt ja gar nicht. Du bist Michael Augustin und ich bin Fabian Wittke. Ihr hört Anstoß. Heute ist Montag. Es ist schon der späte Montag. Man muss nicht sagen der dunkle Montag, weil der dunkle Montag beginnt ja auch schon um 16 Uhr. Man könnte aber sagen, wir reden vielleicht auch noch über den schwarzen Freitag. Das ist zumindest die Sicht aus Gästesicht, wenn wir in Richtung Millerntor-Stadion blicken. Aber das stimmt, genau. Ich habe gesagt, komm, wir trinken ein Bier vor dem Stadion. Und wie selbstverständlich hatte ich ein lauwarmes Flensburger dabei. Und dann hat sich Michael auf den Weg gemacht und hat mir auch noch ein kaltes Astra besorgt. Das haben wir dann getrunken. Und dann haben wir uns auch schon auf dem Weg, ja, in Richtung Verderben gemacht oder in Richtung Jubel, Trubel und Heiterkeit mit angezogener Handbremse. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und wir müssen vielleicht noch eine Schleife mehr drehen. Das war ja in der vergangenen Woche dein Versprechen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Du warst nämlich ein paar Wochen in Kapstadt. Deswegen haben wir die Folgen immer remote aufgezeichnet. So wie heute übrigens auch. Montags ist bei mir immer ein bisschen schwierig abends. Da bin ich mit meinen Kindern zu Hause. Deswegen sitze ich jetzt hier in meinem Podcast-Keller. Du in deinem noblen Nobelviertel. Und genau, du hattest gesagt, wenn wir uns wiedersehen, dann bringe ich einen Flens mit. Und was passierte da? Du hast das Flens aus deiner Innentasche, deiner Winterjacke. Fabian trägt neuerdings, seitdem er zurück in Hamburg ist, Winterjacke. Wie alle, die in Hamburg sind. Denn wer keine Winterjacke trägt, der friert. Mit Flipflops kommt man hier gerade nicht weit. Und aus der Innentasche deiner Winterjacke hast du das Flens gezogen. Und zur Erklärung, Flensburger Pilsener ist die Biermarke von Holstein Kiel und Astra ist die Biermarke des FC St. Pauli. Dann habe ich dir ein Astra spendiert und du hast mir einen Flens spendiert. Kann man unterm Strich sagen, dass du an dem Abend mehr Bier getrunken hast, als Holstein Kiel Torchancen hatte?
Ja, definitiv. Definitiv. Aber dazu hätte ich ja auch nur anderthalb Biere trinken brauchen. Und sobald du das zweite schon angestochen hättest, hättest du ja auch schon mehr Intus gehabt, als Holstein Kiel sich erspielt hat. Ja, dann von mir aus, lass uns ruhig schon reingehen. Obwohl, Stichwort ja, reingehen.
Wir müssen auch eine kleine Vorschau geben vielleicht. Also wir reden sicherlich über das Spiel. Aber ja, okay. Wir werden auch ein paar Sätze über RB Leipzig verlieren. Ja. Streifen Eintracht Frankfurt vielleicht noch. Der HSV plötzlich erfolgreich ohne Trainer Steffen Baumgart. Und dann haben wir heute, so viel können wir verraten, nicht nur eine Kultrubrik, wir haben zwei Kultrubriken. Also heute ist der Podcast so voll wie manch ein St. Pauli-Fan am Freitagabend.
Definitiv. Obwohl wir uns ja diesmal rausnehmen können. Ne? Also wir waren diesmal gesittet. Es gab ja auch schon gemeinsame Gänge, gemeinsame Besuche am Millerntor, wo wir beide so ein bisschen nach Hause gewankt sind. Aber in diesem Fall, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir uns beide so gerade noch zusammenreißen können. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja so ein bisschen hier unterschiedliche, also wir haben uns vor dem Anpfiff getroffen, vor dem Stadion, außerhalb des, auf dem Millerntor-Vorplatz, da wo die Schwenkbuden
am Schwimmbad
grillen, am Schwimmbad, genau, da haben wir uns getroffen.
Budapester Straße, Schwimmbad, also auch das ist jetzt mal eine These. Kann man sagen, dass Holstein durch die Seepferdchenprüfung gefallen ist? Wir waren am Schwimmbad, aber Holstein hat an dem Abend die Seepferdchenprüfung nicht bestanden?
Ja, baden gegangen, könnte man durchaus auch sagen.
Ja, auch so, ne? Ja.
Oder ich meine, wenn wir jetzt mal ein bisschen ernst werden wollen, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das haben wir in der vergangenen Woche auch gesagt, für Abstiegsendspiel ist es deutlich zu früh. Aber es geht mir auch gar nicht darum, dass du die Spiele verlierst, jetzt zum Beispiel aus der Sicht von Holstein Kiel, sondern ich glaube, es geht um die Art und Weise. Du kannst natürlich, ich glaube, wenn du jedes Spiel in den vergangenen Wochen so verloren hättest wie beim 1:2 im Weserstadion, als Berg dann noch kurz vor dem Ende diesen Traumkopfball angesetzt hast, du aber über 90 Minuten ein ebenbürtiger Gegner warst, so, dann sagt, glaube ich, keiner was. Aber so langsam, desto mehr du das Gefühl hast, dir fehlt die Wettbewerbsfähigkeit, gepaart dann mit den Ergebnissen und gepaart mit dem Saisonverlauf und gepaart mit der geringen Punkteausbeute und gepaart mit der Konkurrenz, die mehr und mehr davon zu ziehen droht oder es eben zum Teil auch tut, desto mehr tut es dann natürlich auch weh, beziehungsweise ich will jetzt gar nicht diese persönliche Befindlichkeit reinbringen, sondern eher sagen, wird es deutlicher, kristallisiert es sich mehr und mehr heraus, dass es wahrscheinlich eine sehr, sehr bittere Saison werden wird aus Sicht von Kiel, wohl wissend, dass man das ja eigentlich alles als Feiertage empfinden möchte. Aber ich sag mal so, das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei der Weihnachtszeit, weißt du? Bei Holstein Kiel, da gibt es 34 Türchen, die sich öffnen und nicht 24. Aber weißt du, wenn du so einen Adventskalender zum allerersten Mal geschenkt bekommst, dann sagst du, wow, das ist toll. Das ist richtig toll, dass wir jetzt so einen Adventskalender haben, ne? Aber wenn sich, ich sag mal, von 34 Türchen hinter 30 eine verfaulte Birne findet, dann denkst du dir auch so, dann ist es zwar schön, dass ich zum allerersten Mal einen Adventskalender bekommen habe, aber so richtig geil, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, ist es dann doch nicht.
Ja, für Holstein Kiel hat es sich angefühlt wie gammelige Aldi-Schokolade. Wobei das Spiel, das war ja noch im November. Wir sind jetzt im Dezember angekommen.
Gammelige Aldi-Schokolade, ey, das ist meine Kindheit. Machen wir mal nicht meine ganzen Adventskalender kaputt. Was meinst du, was bei uns gab? Also, ich meine, das war, also, wenn jemand wirklich mit Aldi-Schokolade groß geworden ist, dann ich.
Und ja, aber denn lass mich korrigieren, Aldi-Schokolade aus dem Jahr 2023, also der okay. Adventskalender war quasi schon aus der Vor-Adventssaison und jetzt ist ja tatsächlich Dezember, 2.12. heute, 20.30 Uhr, aber das Spiel hat ja noch im November stattgefunden, deswegen will ich mich jetzt so ein bisschen von diesem Adventskalender-Bild befreien. Ich muss aber sagen, in einem bestenfalls durchschnittlichen Fußballspiel war der FC St. Pauli gar nicht mal so gut, aber Holstein Kiel war richtig, richtig schlecht. Also ich finde, das war eine ganz schlechte Leistung und für St. Pauli auch der perfekte Gegner an diesem Abend, der dann für St. Pauli zu einem perfekten Abend wurde. Ich weiß nicht, wir haben das Spiel, das müssen wir vielleicht auch der Vollständigkeit halber nochmal erklären, dann an zwei unterschiedlichen Orten verfolgt. Wir waren beide in diesem Stadion. Ich war da, wo ich, wenn ich privat zu St. Pauli gehe, mit meinen Freunden eigentlich immer stehe in der Gegengrade. Das ist diese große Stehplatztribüne hinter den Trainerbänken, Höhe Mittellinie, eher so hinter der Trainerbank des FC St. Pauli habe ich gestanden. Und du warst ja auf der gegenüberliegenden Seite, weil du über einen Freund an Karten gekommen bist, der für die Veranstaltungen beim FC St. Pauli zuständig ist oder der den ganzen Ablauf managt. Und der hat dich mit reingezogen sozusagen.
Nee, das war schon eine offizielle Karte. Also der hatte eine offizielle Karte, ich habe da auch Geld für bezahlt. Also es ist nicht so, dass ich die jetzt geschenkt bekommen habe, sondern der hat mir so, ich sag mal so, das ist ja die große Schwierigkeit in der ersten Liga, sowohl beim FC St. Pauli, okay, beim FC St. Pauli auch in der zweiten Liga, aber ganz generell an Karten zu bekommen, an Karten zu kommen. Und der hatte eben dann noch Zugriff auf Kaufkarten und hat mir darüber eine besorgt, sozusagen, ja.
Ja, aber du warst halt da, wo, sagen wir mal, wo auch die etwas besser betuchten Leute ein Fußballspiel verfolgen. Du warst so in unmittelbarer Nähe des...
Ich war auf der Haupttribüne.
Haupttribüne, also gar nicht in der VIP, im VIP-Bereich, sondern nur in Anführungsstrichen auf der Haupttribüne.
Ja, nur auf der Haupttribüne. Ja, du kannst ja theoretisch ja auch noch reingehen und dann ist da ja tatsächlich, da ist ja wie so eine Fressmeile da drin. Also das ist, würde ich sagen, jetzt in dem Sinne kein klassischer VIP-Bereich, sondern du kannst da dann überall theoretisch logischerweise dir auch noch was zu essen und zu trinken besorgen. Aber dieses Bauch des Stadions, der Bauch dieses Stadions ist schon eher so wie, ja, so langgezogen in der Mitte verläuft letztendlich auch so wie so eine rote Tartanbahn, wie so eine 100-Meter-Strecke läuft da von links nach rechts. Und entlang dieser Strecke gibt es dann eigentlich immer wieder die gleiche Gastronomie, bestehend aus, weiß ich, Burger, Bratwurst, Fischbrötchen und noch irgendwie was, auch so ein bisschen asiatisch, vegetarisch, vegan, sowas gibt es da auch.
Ja, hast du denn du hast also nicht oberhalb der Medienarbeitsplätze, also oberhalb der Pressetribüne gesessen, sondern drunter, richtig?
Ich war am Anfang erst unten und dann war ich falsch und dann war ich oben.
Also ich, oberhalb der Presseplätze, genau, wenn man quasi von meiner Seite auf das Stadion guckt oder auf die gegenüberliegende Tribüne. Genau, also du warst auf der gegenüberliegenden Seite. Selbst wenn wir uns hätten zuwinken wollen, wir hätten uns nicht gesehen, weil da doch ein paar Meter Luftlinie zwischen uns lagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Millern-Tor selten so laut erlebt wie in der Minute, ich weiß gerade nicht mal welches war, als Manolis Saliakas das 1:0 für St. Pauli erzielte. Es war das erste Heimtor, nicht nur dieser Saison, sondern seit 13 Jahren. Damals, die meisten werden es wissen, hat St. Pauli 1:8 gegen die Bayern verloren. Und Marcel Eger war der letzte Torschütze, der in der Bundesliga, also in der ersten Liga, ein Tor am Millern-Tor, ein Millern-Tor-Tor sozusagen für St. Pauli erzielt hat. Und Saliakas hat das jetzt eben auch geschafft in dem Spiel. Und ich fand, das war ein so lauter, langgezogener Jubelschrei. So hat es sich da angefühlt, wo ich stand. Wie hat es sich auf deiner Seite angefühlt? Du hast ja dann ja einen anderen Sound um dich herum gehabt. Da ist es ja nicht ganz so laut wie auf der Gegengrade oder wie vor allen Dingen auf der Südtribüne, da wo die Ultras von St. Pauli sind. Also wie hast du, was die Lautstärke angeht, diesen Moment empfunden?
Das war schon eine Befreiung. Das war schon extrem laut. Also definitiv. Ja, das war schon wirklich sehr, sehr laut. Ich hatte so ein bisschen so ein, naja, typisch irgendwie so im Bauch gleichzeitig. Also ich habe dann gedacht, so ja, natürlich geht der Ball denn da hinten unten mit Innenpfosten rein, so aus der zweiten Reihe, natürlich. Und natürlich klappt es die Spiele zuvor nicht, aber jetzt klappt das dann eben so. Und natürlich ist dann die Konsequenz darauf, dass der Elfmeter, den Fiete Arp sich da ja hingelegt hat, der auch für mich ein ganz klarer war.
Dass, ja, das war so.
Ne, das war dann irgendwie ein bisschen ungestüm, sagt man, glaube ich, an dieser Stelle. Natürlich hält ihn dann Vasi gegen Arp. Und da muss ich übrigens sagen, da habe ich eine interessante Begegnung gemacht. Und die möchte ich jetzt ganz gerne auch mal mit dir teilen. Und
ja, klar.
Ich möchte vorweg einfach nochmal sagen, ich habe ja manchmal so ein bisschen den Ruf, oder ich will gar nicht immer so eine Anti-Haltung zu St. Pauli irgendwie entwickeln. Und das mache ich auch gar nicht, überhaupt gar nicht. Woran ich mich nur manchmal so ein bisschen störe, ist, dass, finde ich, der FC St. Pauli sich selbst oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Fans sich so ein bisschen als so Weltverbesserer sehen und damit, finde ich, auch über andere so hinwegsetzen. Und ich habe da eine spannende Erfahrung gemacht, und zwar...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wirklich. Ich sah da oben, ich stand da oben, es gibt den Elfmeter für Holstein Kiel und ich jubel. So, ne? Um mich herum natürlich die meisten St. Pauli-Fans. Ich habe mich darüber gefreut, weil es dann eine Chance gegeben hat zum Ausgleich. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe niemandem einen Vogel gezeigt, habe auch niemandem, weiß ich, einen Mittelfinger oder einen Stinkefinger gezeigt. Ich habe mich über die sportliche Situation gefreut. So, dann verschießt Fiete ab und da stand einer mit ja, so einer schwarzen langen Daunenjacke. Der hatte auch eine St. Pauli-Arbeitskarte um den Hals von Kongstar. Ein Angestellter des FC St. Pauli jubelt,
ja, definitiv.
Jubelt ja. In meine Richtung und sagt zu mir, und jetzt bist du mal ruhig, du Spasti. Und da habe ich gesagt, so, oh, das finde ich interessant, das finde ich jetzt wirklich interessant. Da habe ich gesagt, so, ihr habt hier überall im Stadion stehen, kein Mensch ist illegal und wir sind Willkommenskultur und wir sind nett zu allen und hier wird irgendwie das freundliche Miteinander gehegt und gepflegt und vor allen Dingen auch zur Schau gestellt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und jetzt bin ich der Spasti, weil ich mich darüber freue, dass meine Mannschaft, in Anführungsstrichen, also die, der ich jetzt logischerweise über die 90 Minuten die Daumen drücke, einen Elfmeter bekommt, darüber freue ich mich. Es ist doch quasi dann auch wie schon so ein, weiß nicht, ja, wie ein halbes Tor. In diesem Fall war es, ist dabei auch geblieben. Und es ist doch auch völlig okay, wenn du dich darüber freust, wenn euer Keeper den Elfmeter hält. Und dann ist doch die Sache eigentlich abgegolten, sage ich so zu ihm. Aber danach bin ich dann ein Spasti, weil warum? So, und dann guckt er mich an und sagt nichts. Und danach habe ich gesagt, so, das würde ich jetzt einfach ganz gerne mal von dir hören, womit das zu begründen ist. Und dann sagt er so, naja, das sind ja Emotionen. Da habe ich gesagt, naja, was heißt, es sind Emotionen? Mit was ist das denn zu rechtfertigen? Ich habe gesagt, ich finde das überhaupt nicht zu rechtfertigen, dass man sich jetzt hier gegenseitig als Spasti beschimpft, auch nicht aus der Reaktion heraus. Und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen.
Da hast du recht gehabt. Also da gibt es eigentlich keine Argumente für ihn. Aber wenn er eine Arbeitskarte hatte, also war er ein Mitarbeiter von St. Pauli? Auf diesen Karten stehen ja auch die Namen drauf. Den musst du jetzt nicht verraten, aber hast du den Namen gelesen? Hast du gesehen, wie er heißt?
Ich habe das jetzt irgendwie einfach mal so, ich glaube, was ich jetzt glaube ich mit der, nicht nur glaube ich, was ich mit der Geschichte nur sagen will, dass ich das Gefühl habe, dass sowas auch letztendlich nicht unbedingt überzubewerten ist. Was ich nur manchmal beobachte, ist, dass ich finde, dass weißt du, was ich meine, dass der FC St. Pauli manchmal so ein bisschen den Touch hat, so nach dem Motto, sowas gibt es bei uns nicht, aber das gibt es bei ganz vielen anderen Vereinen auch nicht. Und damit würde ich sagen, ich glaube, die meisten Fußballvereine, und da schließt sich der FC St. Pauli mit an, aber ist dann vielleicht auch nicht unbedingt, muss sich auch nicht immer über die anderen Vereine stellen. Die meisten wollen doch logischerweise, weiß ich, keine Fremdenfeindlichkeit. Die meisten wollen doch eigentlich keine Homophobie. Die meisten wollen auch keine Degradierung oder sich von der Gesellschaft irgendwie absetzen oder ausgrenzen, sondern die meisten stehen ja eigentlich dafür. Und dann denke ich mir, so einen Vorfall, wie man den da erlebt hat, kann man wahrscheinlich in jedem Bundesliga-Stadion am Wochenende auch erleben. Und dann denke ich mir so, ja, weißt du, und dann habe ich in dem Moment einfach mal gedacht, so, jetzt schnappe ich mir diesen Typen da, weil irgendwie cool fand ich es auch nicht, ehrlich gesagt.
Aber weißt du, wer es war? Also, du sollst hier keinen Namen nennen.
Nein.
Kannst du den zuordnen? Also, weißt du, welche Funktion er hatte und möglicherweise auch seinen Namen?
Ich weiß nicht genau, welche Funktion er da hatte, also was er da gemacht hat. Aber er hatte nur so eine Arbeitskarte um den Hals und genau. Aber ich habe da jetzt auch nicht auf den Namen geschaut. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht in einen Streit mit ihm gehen, sondern ich wollte in einen Dialog mit ihm gehen. Und dadurch, dass er dann am Ende sich einfach umgedreht hat und gegangen ist, hatte ich irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich ihn da jetzt so ein bisschen entblößt hatte. Aber
ja, du warst Punktsieger, nicht souverän von ihm, ne? Also vielleicht war er auch gar nicht auf den Dialog eingestellt. Aber da hast du dich ja korrekt verhalten. Es ist aber nur so, ich glaube, auch deshalb gibt es ja Fan-Trennung, ne? Also das ist ja auch selten, dass Fans, gut, auf einigen Tribünen kommt es vor, aber dass Fans beider Vereine nebeneinander sitzen, das kam in dem Fall ja so, weil du Karten bekommen hast für einen Bereich, der ja wahrscheinlich eher für Fans des FC St. Pauli oder für Mitarbeiter des FC St. Pauli vorgesehen war, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die tatsächlich eher neutral waren. Also das waren jetzt auch nicht, also weißt ja, wie das da auch ist. Es durchmischt sich ja auch alles ein bisschen. Ich glaube, das war dann irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht sind das auch Karten,
ja,
die man
anspricht. Ja? Eigentlich ja nicht, ne? Also das ist ja der Gästebereich, der ist also neben der Nord, da sind die Gästefans und alle anderen, die irgendwie Karten kriegen, eigentlich kriegen die anderen keine Karten. Also so, klar, so Geschäftsleute, die sitzen dann da oder irgendwelche VIP-Gäste. Und auf mich wirkt es so, als wärst du eher denn aus diesem Kontingent an deine Karte gekommen. Aber das rechtfertigt natürlich überhaupt nicht das Verhalten dieses ja vermeintlichen Mitarbeiters des FC St. Pauli. Aber ich glaube, das würdest du in anderen Stadien auch erleben, wenn du mit einem als klar erkennbarer Fan der gegnerischen Mannschaft denn da über einen gepfiffenen Elfmeter oder über ein erzieltes Tor deiner Mannschaft jubelst. Da gibt es, glaube ich, dann wenig Schulterklopfer, sondern eher böse Blicke. Aber natürlich hat er sich da mehrmals disqualifiziert, auch weil er sich verpisst hat, also auch weil er sich auf die Diskussion nicht eingelassen hat. Also was für ein Loser, ne? Also er hat ja wahrscheinlich seinen Fehler eingesehen, aber wusste nicht, wie er mit einer Kritik umgehen sollte und hat sie dann einfach aus dem Staub gemacht. Also das ist echt ein schäbiges Verhalten, finde ich.
Er hatte aber auch danach, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, mir hat das in dem Moment gerade Spaß gemacht. Ich wollte da irgendwie mal so zwei, drei Reaktionen. Ich wollte jetzt auch, war auch gar nicht in so einer Grundstimmung, so nach dem Motto, jetzt will ich mich da mit jemandem streiten, überhaupt gar nicht, weil dafür war die reine sportliche Unterlegenheit auch zu greifbar. Also es war ganz witzig, ich habe mich danach auch noch mit, ich weiß nicht, so zwei Begleitern von ihm auch total nett unterhalten. Die kamen irgendwie aus dem Nürnberger Raum oder so und waren da irgendwie auch eher so zu Besuch, das waren in dem Sinne jetzt keine Hardcore-Fußballfans und die sind dann nochmal auf mich zugegangen. Und übrigens, das war auch ganz witzig, wir hatten ja uns im Vorwege über eine Partyreihe in Hamburg hier unterhalten, auf der ein oder andere Bekannte von uns war und sehr beseelt, sagen wir mal, am nächsten Morgen wieder nach Hause gegangen ist. Die hatten mich dann irgendwie auch noch gefragt, so ja, hier, nachdem wir dann sozusagen diese Geschichte beigelegt hatten und irgendwie auch zu dem Ergebnis gekommen waren, dass man sich ja auch über Support und über, weiß nicht, von mir ist auch Wechselgesänge oder Schlachtrufe auf der Tribüne betteln kann, aber dass das dann irgendwie auch nach 90 Minuten so abgegolten sein muss, dass man im besten Fall, so wie wir beide, weiß nicht, vor Anpfiff und nach Anpfiff dann irgendwie noch ein Bier zusammen trinken können. Und genauso hatten wir das dann irgendwie auch gesehen und die hatten mich gefragt, was man denn am Wochenende hier auf der Reeperbahn noch machen kann. Und dann hatte ich denen auch die besagte Partyreihe noch empfohlen und dann haben die sich das auch noch aufgeschrieben. Und
mit Olivia Jones uns über die große Freiheit ziehen und dafür viel Geld ausgeben.
Genau.
Achso, ja, das ist so eine Top-Empfehlung für ihn. Ich kenne Leute, die waren da bei dieser besagten Party und denen ging es am nächsten Tag nicht so gut. Aber Mann, ey, jetzt driften wir, voll ab.
Wir müssen noch kurz einen Haken dran machen. Also das heißt, St. Pauli ist wieder mitten im Fahrwasser und ja, Holstein Kiel geht irgendwie so langsam. Da hört man schon so, wenn man in der maritimen Sprache bleiben möchte, da hört man schon die drei Geiger langsam spielen oben an Deck, ne?
Ja, also ich glaube, Kiel ist nicht konkurrenzfähig, aber St. Pauli im Fahrwasser weiß ich auch nicht. Also St. Pauli hat jetzt drei Tore geschossen, hat das Spiel verdient gewonnen. Das dritte Tor war ja auch ein krasser Torwartfehler, ne? Also Johannes Eggestein, der war ja an allen Toren beteiligt, setzt sich da schön durch, hat freie Schussbahn und schießt den Ball genau auf Timon Weiner. Der hat ihn doch eigentlich schon und dann geht er trotzdem ins Tor. Und ja, für St. Pauli lief alles in die richtige Richtung. Bei Holstein Kiel begann es furios, der Schuss von Remberg nach wie viel Sekunden? 12, 13, 14 Sekunden. Da dachte ich, wow, okay, die wollen hier mal ein Zeichen setzen, die sind voll im Spiel. Aber dann gab es bis zum Elfmeter eben keine Kieler Chance mehr. Und den Elfmeter, einige sagen, Fiete Arp hätte den schlecht geschossen. Also ich habe dann mir am nächsten Tag bei beIN Sports, also auf YouTube, die Wiederholung angeguckt und habe mir dann auch am Samstagabend im ZDF Sportstudio nochmal deren Nachbericht angeguckt. Also ja, es gibt bestimmt Menschen, die den Elfmeter besser geschossen hätten, aber so schlecht fand ich den jetzt auch nicht geschossen. Man kann auch sagen, Nicola Vasi hat die Ecke gehabt und hat den Ball auch ganz gut pariert. Also ja, ich glaube, man muss da, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, Freitag, gar nicht so sehr in die Analyse gehen. Ja. St. Pauli war der verdiente Sieger, das hast du ja auch, nachdem wir dann am Tag danach WhatsApp-Kontakt hatten, eingesehen. Und für mich war das komplett. Jetzt aber kein Durchbruch, weil die nächsten Gegner sind Bayer Leverkusen, Werder Bremen und der VfB Stuttgart. Das kann auch sein, dass St. Pauli gar keine Punkte mehr holt bis Weihnachten. Aber die drei hat St. Pauli sicher und das war schon wichtig.
Ja, da kann man natürlich sagen, Holstein Kiel hat jetzt tatsächlich einen sehr leichten kommenden Gegner, weil ich meine, RB Leipzig zu schlagen ist ja in diesen Tagen keine Kunst, ne?
Da bin ich übrigens als Reporter bei dem Spiel.
Wirklich?
Ja.
Ich auch.
Ja, ja, ach, Wahnsinn.
Können wir zusammenfahren? Wollen wir zusammenfahren?
Ja, ich hab schon zwei andere Kollegen an Bord, aber vielleicht können wir dich jetzt auch noch mit reinpacken in das Dienstauto, das ich heute über die Fahrbereitschaft des Norddeutschen Rundfunks gemietet habe.
Guck mal, so erfahren wir das so. Jetzt erfahren wir das hier am Telefon, dass wir beide auf derselben Weihnachtsfeier sind.
Ah, nee, das ist ja gar nicht. Das können wir nochmal bilateral außerhalb des Podcasts klären, wie wir denn nach Kiel kommen. Aber ist sehr witzig. Wir haben das Spiel, das dann ja vorletzte Spiel oder aus heutiger Sicht vergangene Spiel von Holstein Kiel in einer sehr privaten Atmosphäre verfolgt. Und jetzt werden wir das kommende Spiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen Leipzig beruflich, rein journalistisch verfolgen. Das nächste Spiel von Holstein Kiel. Ja, aber
obwohl wir können eigentlich auch die Stussis ganz kurz bitten, hört mal ganz kurz weg. Wir klären das einmal ganz kurz, wie wir das jetzt am Wochenende machen und dann könnt ihr auch wieder aufdrehen. Nein, okay, aber das ist ja schön. Ja, dann werden wir das nochmal außerhalb des Podcasts klären. Finde ich gut.
Genau. Wir können ja auch über Red Bull Leipzig jetzt reden. Das hatten wir sowieso vor. Also für mich ist das eigentlich nur noch Red Null Leipzig, weil der Verein oder der Konzern Club 5 der vergangenen 6 Spiele verloren hat. Und Quizfrage, zuletzt hat Leipzig ja 1-5 gegen Wolfsburg verloren. Das war eine sehr hohe Heimniederlage. Weißt du, wann Leipzig zuletzt 1-5 zu Hause verlor? Hat es das schon mal gegeben? Ich sage ja oder ich weiß es. Sag du mir, wann und gegen wen?
Ich weiß, dass sie, die haben mal als am letzten oder vorletzten Spieltag gegen die Bayern, glaube ich, 2-5 verloren. Aber 1-5 weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Nee, sag mal.
Ja, seit Gründung des Vereins, also es zählen nicht nur die Erstligaspiele. Das letzte Mal ist dieses 1-5 in Leipzig in der Saison 2010-2011 passiert in der Regionalliga Nord. Gegner damals, kein Witz, Holstein Kiel.
Ach Quatsch.
Ja, Holstein Kiel hat mal 5-1 in Leipzig gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass Holstein Kiel am kommenden Samstag 5-1 gegen Leipzig gewinnen wird. Aber trotzdem können wir mal versuchen, die Krise von Leipzig zu beschreiben, zu erklären. Im November, als der November begann, war Leipzig punktgleich mit den Bayern. Also beide sind punktgleich in den Monat November gestartet. Und jetzt haben die Bayern 9 Punkte mehr als Leipzig. Und dass Leipzig in der Champions League überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, das ist ja mittlerweile auch bekannt. 5 Spiele, alle verloren. Leipzig ist quasi schon aus dieser XXL-Liga ausgeschieden. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine Erklärung, weil ich das auch nur von außen betrachte. Aber wenn ich Spiele von RB Leipzig verfolge und das ja meistens dann in Zusammenfassung, dann fällt schon auf, dass die Mannschaft nicht mehr so Galli spielt. Also Leipzig stand ja immer, egal wer der Trainer war, für Pressing, für eine aggressive Spielweise, für Tempo, für ein schnelles Umschaltspiel. Und das ist alles weg, finde ich. Wie bewertest du das oder wie siehst du das? Wie empfindest du das?
Ja, ich finde es, was mir in dieser Saison aufgefallen ist, also im vergangenen Jahr hatte RB Leipzig deutlich mehr von Xavi Simons. Es wäre natürlich jetzt zu einfach, die Krise an ihm festzumachen, aber wenn
er ist ja verletzt.
Ja, genau, aber wenn wir uns daran erinnern, wie er in der vergangenen Saison also brilliert hat, muss man schon sagen, und in der Hinrunde schon eigentlich so gefühlt der Oma Mamouche der vergangenen Spielzeit war. Das war so der, bei dem alle gesagt haben, wow, krass, der hat zwar im Ausland in Eindhoven schon angedeutet, was er kann in seinen jungen Jahren, aber dass er das jetzt auch in der Bundesliga so abruft, also im vergangenen Jahr sind die Neuzugänge noch markanter gewesen. Also auch Openda, als der seine erste Saison gespielt hat. Also das war irgendwie alles so wie aus dem Guss. Das war alles so wie aus einem Rausch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei, oder dass vielleicht RB Leipzig ausrechenbarer geworden ist. Ausrechenbarer sagt man, oder? Ausrechenbarer.
Ich als Mathematiker sage ausrechenbarer, definitiv.
Genau, ausrechenbarer geworden ist. Also leichter zu dekodieren, könnte man auch sagen. Weil gefühlt ist, würde ich sagen, der Kader nicht viel schlechter geworden. Er ist interessanter geworden, finde ich. Ist natürlich der ganz typische RB-Weg. Wieder junge Spieler, die dazugekommen sind, mit ganz viel Potenzial. Aber ich glaube, es liegt schon ein bisschen daran. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch mal die EM oder auch die Zeit angucken, in der Xavi Simons nicht verletzt war, dann fand ich ohnehin, dass er gerade zum Ende der vergangenen Saison ordentlich abgebaut hat, dass er nicht mehr dieser Unterschiedsspieler war, dass er
aber
nicht
hat eine geile EM gespielt. Also bei der EM war er eine der prägenden. Ja, definitiv. Also der hat eine ganz starke EM gespielt und das war ja eigentlich eine Riesenüberraschung, dass er sich dann danach gegen einen Wechsel nach München entschieden hat und für einen Verbleib in Leipzig. Also Xavi Simons hat eine starke EM gespielt. Wie übrigens auch die beiden Österreicher, Baumgartner und Seiwald. Die fand ich auch stark. Also Seiwald war ja in der österreichischen Nationalmannschaft klarer Stammspieler, Baumgartner ebenfalls. Bei Leipzig sind sie es beide nicht. Und ich gehöre ja auch zu denen, die vor der Saison gesagt haben, Leipzig könnte Meister werden. Das war mein Geheimtipp. So wie du mit deinem Absteiger-Tipp Frankfurt daneben gelegen hast, ich jetzt wahrscheinlich mit dem Meistertipp Leipzig daneben. Aber ich habe auch gesagt, mit Openda und Šeško hat Leipzig das wahrscheinlich beste Sturmduo der Liga. Und ich habe sogar die kühne These aufgestellt, dass einer von beiden Torschützenkönig werden könnte. Ist auch nicht der Fall. Aber trotzdem, ich fand den Kader gut. Henrichs, Raum, zwei aktuelle deutsche Nationalspieler. Retreuder, auch ein aktueller niederländischer Nationalspieler, der dann noch in der Sommerpause verpflichtet worden ist. Aber es funktioniert nicht. Aber ich glaube, wenn man über die Krise der Leipziger sprechen möchte oder das tun wir ja, wenn man sie erklären will, dann kommt man an den Verletzten auch nicht vorbei. Gegen Wolfsburg haben Marco Rose 7 verletzte Spieler gefehlt, Xavi Simons, Raum, Klostermann, Paulsen, das sind die Namen, die mir spontan einfallen, die habe ich mir gemerkt. Ein paar andere waren auch noch nicht dabei und das ist bestimmt auch eine Erklärung dafür. Aber trotzdem, und das finde ich interessant, Marco Rose hat vielleicht auch deshalb, weil er Leipziger ist, er kommt aus dieser Stadt, er ist ja auch ein charismatischer, auch ein charmanter und auch eigentlich ein sympathischer Typ und das sage ich als jemand, der RB Leipzig nicht zu seinem Lieblingsverein zählt. Ich glaube, das spielt ihm in die Karten, ansonsten wäre es ja der normale Weg gewesen, nachdem Leipzig jetzt, wie gesagt, 5 der vergangenen 6 Spiele verloren hat, den Trainer zu entlassen, zumal ja auch Marco Rose mit Leipzig in der Champions League gar nichts auf die Reihe bekommt, aber der darf offenbar noch weitermachen und wird dann auch, wir werden es beobachten, live im Stadion in Kiel auf der Bank sitzen.
Ist ja, also natürlich gibt es diese 6 Spiele, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist Marco Rose ja auch schon einer, der auch nochmal eine andere RB-DNA hat, der da in Leipzig ja wirklich richtig beheimatet ist und ich finde es...
Ja, das ist das, was für ihn spricht, nur so kann ich es mir erklären, ja, dass er noch Trainer ist.
Genau, und es gibt diese Quellen, die zwar nicht bestätigt sind, aber diese Gerüchte, also gibt es nicht die Quellen, aber es gibt in jedem Fall so unterschiedliche Medienberichte, dass ja vor allen Dingen die Spieler sich für ihn ausgesprochen haben. Es gab wohl, oder beziehungsweise es war wohl tatsächlich kurz davor, dass man ihn rausschmeißt, ist natürlich auch nicht unüblich. Aber wie gesagt, nochmal, ich finde es auch gut und richtig, diesen Weg jetzt erstmal mit ihm weiterzugehen, weil wir stochern dann natürlich so ein bisschen im Nebel. Keiner von uns ist da wirklich ganz dicht dran bei RB Leipzig. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, so dass man irgendwo gelesen hat oder irgendwo mitbekommen hat, dass er entweder die Kabine verloren hat oder dass er gravierende Fehler macht im Trainingsbetrieb, dass er taktische Fehler macht, irgendwie sich vercoacht und so. Das hörst du alles nicht. Und bei dieser Aufzählung der verletzten Spieler und vielleicht auch der Abgänge müssen wir in jedem Fall ja auch nochmal über Dani Olmo sprechen, der ja jetzt beim FC Barcelona spielt. Bei dem muss man natürlich auch sagen, also so ein Spieler, auch wenn der gar nicht mal so regelmäßig beim FC Barcelona unter Hansi Flick spielt, tut der trotzdem auch einer Mannschaft wie RB Leipzig natürlich ganz besonders weh, dass der jetzt nicht mehr da ist.
Ja, trotzdem finde ich den Kader gut und ich finde es erstaunlich und auch erstaunlich, dass was dann gestern passierte. Gestern hat Leipzig ja eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach Ruven Schröder mit sofortiger Wirkung nach Salzburg wechselt, zu RB Salzburg. Der ist ja jetzt Geschäftsführer Sport, denn Salzburg geht's noch schlechter, dem Dauermeister in Österreich. Salzburg war 11-mal hintereinander österreichischer Meister. Sturm Graz hat dann in diesem Jahr, also 2024, diese Serie durchbrochen. Und Salzburg ist jetzt nur Sechster in der österreichischen Bundesliga, hat ja in der Champions League gegen Leverkusen auch voll auf die Socken bekommen, 0-5 verloren. Jetzt wird einfach mal Schröder von Leipzig nach Salzburg weitergeschoben. Das stärkt natürlich dann auch die Position von Marcel Schäfer. Also der ist jetzt der Mann, der da die Entscheidung trifft. Oder man nennt ihn ja dann demnächst nicht Global Head of Soccer, sondern Global Head of Krise. Jürgen Klopp, der ja im Januar, am 01.01.2025 offiziell erst einsteigt. Glaubst du, dass der jetzt vielleicht da schon so die Fäden zieht und vielleicht auch seine schützende Hand dann über Marco Rose hält? Denn die beiden verbindet ja auch eine gemeinsame Zeit bei Mainz 05.
Ja, oder wenn man es noch weiterspinnen wollte, ich meine, lass die jetzt doch zweimal verlieren und zack, sagst du, oh, guck mal, wir haben doch zum 01.01.2025 die Möglichkeit, auf Jürgen Klopp zurückzugreifen. Ja, ich meine, haben wir schon drüber gesprochen, Jürgen Klopp hat das ja kategorisch ausgeschlossen. Ich glaube, das wäre auch nicht schlau, zumal irgendwann dann ja auch noch das Spiel gegen Borussia Dortmund kommen wird. Nein, aber ich glaube, es wäre auch nicht schlau, weil dann hätte er ja genau wieder das, was er eigentlich gar nicht mehr wollte. Dann wäre er wieder in diesem Daily Business drin, dann wäre er wieder im Trainingsbetrieb drin und dann wäre sein Stuhl natürlich auch noch heißer und letztendlich wäre es auch nicht die Mannschaft, die er sich vielleicht zusammen gewünscht oder zusammen gebaut hätte. Aber ja, wieso nicht? Also das spielt bestimmt mit rein. Also wenn er der große Influencer ist, er ist ja der große Influencer, nachdem man letztendlich, also nach dessen Hashtags du am Ende ja so ein bisschen versuchst, in Zukunft am Start zu sein. Also von daher, klar wird er ja da schon jetzt gerade mit rein regieren.
Ich glaube auch, wenn so Marcel Schäfer, weil der dürfte es ja machen, wenn der jetzt auf die Idee kommt, okay, Rose raus, Marco Rose raus, der würde ja wahrscheinlich sich dann bei Jürgen Klopp rückversichern oder ihn zumindest mit in seine Überlegung einbeziehen. Und wenn Jürgen Klopp ja so eine beratende Funktion haben wird ab Januar, ich meine, Januar ist jetzt nur noch ein Monat hin, dann wird er ja wahrscheinlich mit seiner Meinung auch im Dezember nicht hinterm Berg halten. Also das Gespräch wird es, glaube ich, schon geben. Also mal angenommen, dass Rose jetzt noch dieses Spiel auf Bewährung bekommt, auch wenn das nicht die offizielle Sprachregelung von Schäfer und von Leipzig ist. Aber glaubst du nicht auch, dass Klopp da jetzt vielleicht auch Schäfer so ein bisschen zurückholt, an den Zügeln zieht, falls der ihm genau mit dieser Entscheidung davon galoppieren wollte?
Du meinst, Schäfer bleibt bei deinen Wölfen.
Schäfer bleibt bei deinen Leisten, sagt man doch. Ne? Schäfer
bleibt also bei deinen Leisten. Ja, bestimmt. Also ganz sicherlich. Aber wie gesagt, ich habe gelesen, Medienberichte, ich glaube unter anderem die Bild hat es auch, dass es die Spieler wohl auch gewesen sein sollen, die sich da so ein bisschen schützend vor den Trainer geschmissen haben. Und Mannschaftsrat ist es dann ja meistens. Und ich bin mir sicher, dass dafür ist es halt einfach so, dass Marcel Schäfer bestimmt ja auch schon mal seine Fühler ausgestreckt hat. Das ist ja auch ganz normal in diesem Business, dass man guckt, wer wäre denn...
Ja, Roger Schmidt, der Name fiel doch jetzt, ne? Den habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, der ja bei Benfica raus ist und ja auch, glaube ich, als Trainer gut vermittelbar wäre. Der hat ja auch Stallgeruch sozusagen, Bullengeruch.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also finde ich, wäre auch so eine Geschichte, die passen könnte. Aber wie gesagt, ich finde, das wäre auch irgendwie zu kurz gesprungen. Also wenn du dir das mal anguckst, so die vergangenen Jahre, Rose und RB Leipzig hat immer funktioniert. Die Mannschaft hat eigentlich immer attraktiven Fußball gespielt.
Aber die wollen ja was gewinnen. Die wollen Meisterschaften gewinnen. Und davon sind sie ganz weit weg. Und wenn du in der Champions League 5-mal verlierst, und ich meine, Celtic Glasgow, toller Verein, super Atmosphäre, I love it, Paradise, bin ich 2-mal selber gewesen, eine mega Stimmung, aber da hat Leipzig 1-3 verloren und nichts gegen Celtic Glasgow, aber das ist eine Mannschaft, die muss Leipzig normalerweise auch in diesem Stadion schlagen, Punkt. Und das kann ja nicht der Anspruch sein. Ich glaube, so ein Minslav, der äußert sich ja gerade nicht so regelmäßig, weil er auch eine andere Funktion hat mittlerweile, der muss ja durchdrehen, der schlägt seine komplette Büroeinrichtung kurz und klein, glaube ich, wenn er sowas miterlebt, 5 Champions-League-Spiele, keins gewonnen, das Aus quasi jetzt schon besiegelt. Also von daher würde ich jetzt Rose nicht so positiv sehen.
Ja, aber ich finde, man muss das immer im Gesamtkontext sehen. Also es gibt ja immer, also ich weiß genau, was du meinst, aber dieses, wir wollen die Champions League gewinnen und wir können tatsächlich auch die Champions League gewinnen, das hängt ja auch immer so ein bisschen, ja genau, im Gesamtkontext. Und damit meine ich auch, ja, wie startest du in die Spielzeit? Dann hast du vielleicht irgendwie mal 2 Spiele in der Champions League nicht so performt und dann verlierst du ein drittes unglücklich und dann noch ein viertes und dann hast du irgendwie auch mal so einen Negativstrudel. Damit will ich aber auch sagen, die Champions League zu gewinnen oder gewinnen zu wollen, ist ein hehres Ziel. Aber das will der FC Chelsea auch und das spielt in diesem Jahr in der Conference League. Also damit will ich sagen, das hängt ja auch so ein bisschen von deiner Konkurrenz ab. Und zum Beispiel, wenn du sagst, wir wollen Titel gewinnen, auch völlig klar. Und im besten Fall soll es nicht schon wieder der DFB-Pokal sein, auch völlig klar. Aber dann musst du natürlich in diesem Jahr auch wieder an den Bayern vorbei. Und das ist eben nicht so klar, wie es in der vergangenen Saison so war. Denn ja, Bayer Leverkusen, die Unbesiegbaren, haben eine herausragende Saison gespielt. Aber das lag natürlich auch daran, dass der FC Bayern München underperformed hat oder nicht am Start war, dass Borussia Dortmund in dem Sinne auch keine Konkurrenz war oder nicht die Konkurrenz war, die sie selbst sein wollte. Und damit will ich nur sagen, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen am eigenen Flow, aber natürlich auch an der Konkurrenz, weil hätte im vergangenen Jahr, hätte der FC Bayern München 2-mal Topform gehabt gegen Bayer Leverkusen, dann hätten sie wahrscheinlich auch 2 Spiele verloren. Und deswegen will ich nur sagen, das ist so der Gesamtkontext und dass du erfolgreich sein willst, ist klar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass RB Leipzig gegen den Abstieg spielt. Gut, in der Champions League werden sie wahrscheinlich ihre Ziele verpassen.
Ja, aber ich glaube, du musst den Verein anders bewerten. Also so kannst du einen normalen Verein bewerten. Bei RB Leipzig wird investiert, damit innerhalb kürzester Zeit sportlicher Erfolg da ist. Und seit 2009 gibt es diesen Verein und seitdem ist Leipzig sehr erfolgreich. Also in Überschallgeschwindigkeit an die Bundesligaspitze katapultiert worden, Vizemeister geworden, um Meisterschaften mitgespielt, sie nicht gewonnen, aber den Pokal gewonnen, in der Champions League mal im Halbfinale gewesen. Und das soll ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der Verein soll sich ständig weiterentwickeln. So tickt dieser Konzern und so musst du, glaube ich, jede sportliche Entscheidung bewerten. Und deswegen wundere ich mich, dass Rose noch Trainer ist. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich glaube, es liegt auch daran, dass er eine Leipziger Vergangenheit hat, dass er, glaube ich, wie du ja auch angedeutet hast, die Mannschaft hinter sich hat. Die Fans vielleicht nicht mehr alle, also zumindest fand ich das, ich habe gestern Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs gesehen, da sind alle 5 Wolfsburger Tore eingespielt worden und ich glaube, es war nach dem 4. oder 5. Tor, deswegen hat er diese Tore auch eingespielt in seiner Sendung, war dann so eine Totale oder so eine Halbtotale zu sehen und du hast nur noch so ein paar Punkte auf den Tribünen gesehen, sprich, das Stadion war fast leer. Also Leipzig hat mit dieser desolaten Leistung sein Stadion leer gespielt und die Fans, die gehen dann halt ein bisschen früher. Das ist jetzt kein Leipziger Phänomen, aber das fällt da schon auf, dass da, wenn es denn nicht so läuft, einige rechtzeitig nach Hause gehen und weg sind. Ich will nicht sagen, die sind weg, weil sie Rose doof finden, aber die können halt mit Misserfolg nicht so viel anfangen und dann geht man halt, weil man noch was anderes vorhat mit dem Tag. Auch das nur mal so fürs Protokoll.
Das stimmt. Ich will aber nur trotzdem sagen, Leipzig ist aktuell 9 Punkte hinter dem FC Bayern auf Rang 4. Das heißt, auf dem direkten Champions-League-Platz. Borussia Dortmund ist auf Rang 5, hat 10 Punkte Rückstand. Sie sind, ja, du hast es angesprochen, in der Champions League jetzt noch erfolglos und stehen vor dem Aus. Aber sie sind doch, auch wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, genau, die sind doch ja noch im DFB-Pokal, da spielen sie am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt. Also damit will ich nur sagen, es ist ja nun auch noch keine Katastrophensaison.
Nee, dafür ist sie noch zu früh und ja. Es gibt ja immer noch Vereine, sogar größere Vereine. Es soll ja in Europa noch Vereine geben, die größer sind als RB Leipzig. Manchester City zum Beispiel. Ja. Und Manchester City hat nicht 5 der vergangenen 6 Spiele verloren, sondern 6 der vergangenen 7 Spiele nach dem 0-2 am vergangenen Wochenende in Liverpool. Und Pep Guardiola ist eben auch kein Übermensch, kein Zauberer, sondern auch ein Trainer, der mit seinen Mannschaften Spiele verliert, und zwar mehrere in Folge. Und er ist dann ja auch, hast du das gesehen, vielleicht von den Liverpool-Fans so mit Schmähgesängen bedacht worden. Dann hat er die 6 hochgehalten. Also er hat nicht 6 Finger an einer Hand, aber er hat eine Hand hochgehalten, dann hat man ja 5 Finger und noch einen der zweiten Hand hinzu. Und damit wollte er die 6 Meistertitel anzeigen, die er mit Manchester City in den vergangenen Jahren geholt hat. Und währenddessen hat der FC Liverpool eben nur einen Titel geholt. Aber ja, das ist vielleicht ein kleiner Trost für Leipzig. Aber ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht die Krise von Manchester City analysieren. Also ich könnte es zum Beispiel gar nicht. Aber vielleicht können wir ja jetzt von dem sonstigen Ablauf in diesem Podcast etwas abweichen. Idee. Denn wir haben so eine kleine Überraschung, die hat aber noch nichts mit der Kultrubrik zu tun. Wartet mal ab, was jetzt kommt.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel, Orakel, 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 Orakel,
Orakel. Orakel, Orakel, Orakel. Ich glaube, das muss man erklären, weil nicht jeder weiß, was das ist. Wir sagen euch, Hintergrund ist der DFB-Pokal, der wird ja morgen am Dienstag und übermorgen am Mittwoch ausgespielt, Achtelfinale auf 2 Abende verteilt. Wir sagen euch, welche Schlagzeilen ihr am Tag danach in den Zeitungen lesen werdet, und wir haben uns vorher abgesprochen, jeder hat sich 3 DFB-Pokal-Achtelfinal-Begegnungen rausgepickt und sagt jetzt, welche Schlagzeilen es danach zu lesen geben wird. Immer im Wechsel, würde ich sagen. Fang du mal an.
Okay, dann fange ich an mit Dienstagabend. Weserstadion. Und übrigens habe ich irgendwie sowas im Hinterkopf. Haben wir das für die Runde eigentlich schon mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin so vergesslich. Nee, aber haben wir nicht?
Haben wir, glaube ich, nicht.
Okay.
Ich glaube nicht.
Weil ich hatte so eine Geschichte im... Okay. Oder war das was Spontanes? Auf jeden Fall, jetzt haben wir ja etwas vorbereitet. Und zwar Weserstadion. Es ist das Wiedersehen. Florian Kohfeldt zurück an alter Wirkungsstätte. Aber Darmstadt geht K.O.-Feld. Werder schlägt, das schreibt der Weser-Kurier, Darmstadt mit 2-0. Darmstadt geht K.O.-Feld. Das werdet ihr am nächsten Tag in den Begleitmedien lesen.
Das habe ich mir witzigerweise auch rausgepickt. Werder gegen Darmstadt morgen Dienstagabend 20.45 Uhr, aber mit einem anderen Spielausgang. Meine Schlagzeile, die ihr lesen werdet, lautet: Aus nach Elver-Drama. Das Kohfeldt den Bremern gar nicht. Das schreibt die Bild. Aus nach Elver-Drama, das Kohfeldt den Bremern gar nicht. Darmstadt kommt weiter.
Okay, dann gehen wir auf den Mittwoch. Finde ich sehr, sehr schön. Also hat mir sehr gefallen. Schauen wir auf den Mittwoch. Der erste FC Köln empfängt Hertha BSC. Und Achtung, am Rhein brechen alle Dämme. Diego wird Doppelpacker. Diego Dämme. Der Mann von Hertha BSC, am Rhein brechen alle Dämme. Diego Dämme mit dem Doppelpack. Hertha gewinnt 2-0 beim 1. FC Köln.
Doppel-D.
Diego
D, ja. Dämme. Ich weiß gar nicht, ob der gerade fit ist, aber darum geht es ja
darum
gar
geht's
nicht.
Darum geht es doch
gar nicht. Es soll einfach nur witzig sein. Ich hoffe, ihr haut euch immer noch vor Lachen auf die Schenkel. Ich bin noch am Dienstag, ebenfalls 20.45 Uhr, der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Übrigens Xabi Alonso noch ungeschlagen in den direkten Duellen mit den Bayern. Und die Bayern ohne Harry Kane. Und das ist Anlass für mich gewesen, für diese Schlagzeile, die ihr in der Münchner TZ lesen werdet. So viel kann ich schon verraten. No Kane, no gain. Bye, bye, Bayern. Leverkusen kommt weiter.
Stark.
Musiala kann ja nicht immer Kopfballtore erzielen. Und ich glaube, dass Leverkusen weiterkommt. Das glaube ich übrigens wirklich.
Okay, jetzt musst du dir etwas vorstellen. Manchmal leben Schlagzeilen ja auch davon, dass man sie geschrieben sieht, ne?
Ja,
und meistens. Wir sind jetzt beim Spiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Und es wird jetzt quasi so geschrieben wie Oh my God, ist in diesem Fall Oh my Mouche. Frankfurt kegelt Leipzig raus, droht jetzt der Rosenkrieg.
Das lesen wir schon wieder bei unserer Diskussion eben. Wo lesen wir das?
Das lesen wir im, weiß ich, Leipziger Generalanzeige. Gibt es den? Es gibt den Bonner Generalanzeige.
Es gibt die Leipziger Volkszeitung.
Volkszeitung, ja, genau.
Guck mal, die Leipziger. VZ, Leipziger Volkszeitung. Ja, bei mir geht es um das Spiel, das Mittwochabend um 18 Uhr angepfiffen wird. VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. Folgende Schlagzeile werdet ihr dann am Donnerstag, also am Tag darauf, lesen. Und zwar im Kicker. Wolfsburg weiter und keiner hat's gesehen. Nur 5217 Zuschauer beim Heimsieg gegen Hoffenheim.
Stark.
Wolfsburg weiter und keiner hat's gesehen. 5217. Ich glaube, es wären genau 5217 Zuschauer. Wir haben mehr Hörer als der VfL Wolfsburg Zuschauer. Das muss auch mal gesagt werden.
Das stimmt wirklich. Und übrigens, was wollte ich noch kurz sagen? Weißt du, was ich schade finde?
Nee.
Ich finde das schade, dass Jan Regensburg... Doch, warte mal, die sind in dieser Runde ja auch noch dabei.
Ja, gegen Stuttgart, ne, oder?
Ja, was wäre das denn, wenn die weiterkommen?
Das wäre der Jahnsinn. Das wäre der Jahnsinn, ja.
Apropos Jahnsinn, was übrigens auch ein absoluter Jahnsinn ist, da können wir vielleicht nochmal in das nächste Thema einsteigen. Der Jahnsinn ist ja, was Eintracht Frankfurt veranstaltet, oder?
Ja, für dich muss sich das so anfühlen, weil du hast ja vor der Saison gesagt, das könnte eine Mannschaft sein, die echte Probleme bekommt, die vielleicht sogar absteigt.
Ja.
Nö, ich glaube, über das Ergebnis haben wir uns beide gefreut, weil auch durch die braun-weiße St. Pauli-Brille und die rot-blau-weiße Holstein-Kiel-Brille betrachtet, sind ja Heidenheimer Niederlagen schon ganz gut. Und das war eine deutliche Niederlage gestern von Heidenheim gegen Frankfurt.
Ja, definitiv. Und was einfach wirklich sehr erstaunlich ist, dass die Jungen, anders als bei RB Leipzig, da haben wir ja auch über Vermeeren gesprochen oder über Nusa, das sind ja auch so die 18, 19-jährigen Odraogo verletzt, Nachwuchsspieler, die eben noch nicht so funktionieren oder verletzt sind. Bei Eintracht Frankfurt hat man so das Gefühl, dass Dino Toppmöller da immer auch mal wieder einen von den noch Jüngeren reinschmeißen kann.
Meinst du den jungen Mario Götze, Jahrgang 92?
zum Beispiel den. Oder wenn du dir, weiß ich, Rasmus Christensen anguckst oder wie ist er jetzt gerade, der am Wochenende so nochmal brilliert hat, gestern getroffen hat,
den Namen. Christensen ist 27. Du meinst Nathaniel Brown, der hat 3 Tore vorbereitet. Der ist erst 21. Oder meinst du Hugo Ekitike, der ist auch nicht viel älter, der ist, lass mich kurz gucken, 22 Jahre. Oder meinst du möglicherweise Omar Marmoush? Der ist ja mittlerweile auch bekannt. Aber der ist schon 25, im besten Fußballeralter.
Dann meine ich nicht Christensen, sondern ich meine Larsson.
Larsson.
Ja, den meinte ich.
Larsson.
Sorry, ja genau, den meinte ich.
20, der ist 20, der genau. Rotblonde zentrale Mittelfeldspieler.
Genau, den meinte ich. Und und dann muss man natürlich sagen, Omar Marmoush spielt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der spielt jetzt irgendwie diese Xavi Simmons-Rolle. Bei dem läuft wirklich auf mal alles und der ist sowas von im Flow. Dazu ist er natürlich hochtalentiert und ist jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen floskelhaft, im allerbesten Fußballeralter. Aber dann hängt es natürlich auch davon ab, dass du in einer Mannschaft so funktionierst, weil sie ein Stück weit auch um dich herum spielt, ne? Weil sie dich freispielen, weil sie sowieso gerade im Flow ist, weil die Mitspieler dich in Szene setzen und dann bist du eben auch noch ein super guter Individualfußballer und ein Einzelkönner und bist technisch hoch veranlagt und hast eine starke Abschlussstärke und dann kannst du eben dann als Omar Marmoush auch nochmal so, ich sag mal, über dem Gebilde nochmal oben die Kirsche sein. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und wie gesagt, und dann hast du trotzdem auf der Bank ja auch immer noch die Spieler, die bislang wie Uzun, ne, der vor der Saison aus Nürnberg gekommen ist, für viel Geld, gerade 19 Jahre ist, dann hast du den Dahoud noch draußen. Das ist schon einfach
Hans wirklich... Ansgar Knauf.
Ja, genau, das ist einfach sehr, sehr viel Qualität. Und wenn das, ich sag mal, wenn dieses Kollektiv erstmal funktioniert und du hast dann natürlich auch hinten in der Abwehr mit Tuta oder auch mit Robin Koch, da hast du einen deutschen Nationalspieler, da hast du einfach schon, wie gesagt, ein starkes Gebilde und wenn denn die Einwechselspieler mal so ihre Chancen bekommen und gar nicht mehr unbedingt für den Erfolg stehen, also das ist ja anders, als wenn es 0-0 steht und du dann eingewechselt wirst oder wenn du 0-1 hinten liegst und dann als Nachwuchsspieler oder als vielleicht noch nicht Stammkraft eingewechselt wirst und das hast du sofort so eine Last, so einen Rucksack auf den Schultern und dann musst du aufmal, weil alles ein Stück weit auch von dir abhängt, weil die anderen schon ausgepumpt runtergehen. Aber so ist es ja nicht, sondern du hast ja das Gefühl, dass bei Eintracht Frankfurt, da führst du schon mal ganz entspannt 2-0 und dann kommen in so eine gewisse Leichtigkeit halt auch noch diese Jungen rein, die mit ihrer Spielfreude, mit ihrer Frische dann wiederum die Mannschaft auch nochmal wieder weiterbringen. Und ich finde, so diesen Flow, den kannst du momentan an jeder Ecke spüren.
Flow ist das richtige Wort und Frankfurt hat jetzt wettbewerbsübergreifend 7 Spiele hintereinander gewonnen und selbst so ein 3-3 gegen Bayern ist ja kein schlechtes Ergebnis. Da hat Frankfurt in der Nachspielzeit damals durch Marmoush das späte Ausgleichstor erzielt. Also ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es einfach vorne mit Marmoush und Ekitike ein Match ist, das wollte ich sagen. Und Ekitike, der war ja jetzt nicht der Trainingsfleißigste in seiner vergangenen Saison und hat sich ja von Dino Topmöller auch hier und da mal gut gemeinte Ratschläge, um nicht zu sagen kritische Worte, anhören müssen. Der ist jetzt auch auf einem ganz anderen Level und er und Marmoush zusammen sind das beste Sturmduo der Bundesliga. Eben nicht Openda und Šeško, wie von mir prognostiziert vor dem ersten Spieltag, sondern die beiden. Und Eintracht Frankfurt hat einen Kader mit ganz viel Entwicklungspotenzial. Marmoush hat sich entwickelt unter Topmöller in der vergangenen Saison, ist jetzt so gut wie nie. Und die Transfers sitzen auch. Also Théâtre, belgischer Nationalspieler, ist ein super Linksverteidiger, der da jetzt auch verpflichtet wurde. Und man kann ja nicht sagen, ja, Frankfurt hat bisher super leichte Gegner gehabt und das ist auf den Spielplan zurückzuführen. Nein, die Frankfurter, ich habe es ja eben gesagt, haben auch gegen die Bayern 3-3 gespielt und das war ein Wahnsinnsspiel damals. Und ich glaube, die werden da oben jetzt noch ein paar Wochen, Monate bleiben, vielleicht sogar ganz lange bleiben. Ein Meisterkandidat sind sie für mich nicht, aber da gibt es für mich auch außer den Bayern gerade keinen. Also ich glaube, die Bayern werden Meister. Leverkusen arbeitet sich langsam wieder in die Richtung, aber ich glaube, am Ende macht's der FC Bayern. Ich distanziere mich in dieser heutigen Folge offiziell von meinem Meistertipp RB Leipzig. Das möchte ich hier nochmal verbrieft haben.
Ja, das ist schön. Das nehmen wir jetzt im Protokoll. Ja, hier, alles klar. Haben wir jetzt hier mit aufgenommen.
Schreib's dir auf.
Ich bin noch nicht ganz weg von Bayer Leverkusen, aber momentan sieht es ja auch wirklich sehr danach aus, dass die Bayern das machen werden. Bin mal gespannt, wie das Schlagzeilen-Orakel am Ende dann recht hat oder eben nicht recht hat, wie die Bayern gegen Bayer Leverkusen spielen. Ja, aber Eintracht Frankfurt macht Spaß, das kann man sagen. Und was vor allen Dingen auch schön ist, dass das so eine Mannschaft ist, die du ja vielleicht so ein bisschen die an den VfB Stuttgart aus der vergangenen Saison erinnert, die du gar nicht so richtig auf dem Zettel hast, die einen berauschenden Fußball spielt, einen attraktiven Fußball spielt und da auch mal so reinstößt. Und da oben natürlich auch mit einer gewissen Unbekümmertheit am Start ist. Und das, finde ich, macht Spaß. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich glaube, Heidenheim kann vielleicht auch nochmal interessant werden für den FC St. Pauli. Vielleicht so im Kampf um Platz 15. Momentan auch
ja,
in so
ist ja schon so. Ja, Heidenheim genau. Ist jetzt ja hinter St. Pauli. Das ist die Mannschaft, an der sich alle da unten, also St. Pauli, Kiel und Bochum, orientieren mussten in den vergangenen Wochen. Und jetzt ist Heidenheim zumindest für eine Woche hinter St. Pauli.
Ja.
Aber ich würde mit dir gerne noch über den anderen Hamburger Verein aus der zweiten Liga sprechen. Und da habe ich eine Idee für den Fanshop. Also die Schiebermütze, die läuft da ja nicht mehr so, nachdem Steffen Baumgart rausgeschiebert worden ist. Aber kennst du noch Merlin the Magician aus den Englischheften von früher? Oder nee. War das nur in Niedersachsen so? Ich muss dazu sagen, ich habe in Niedersachsen meine schulische Laufbahn gehabt und in der 5., 6. Klasse, das hieß damals Orientierungsstufe bei uns, ging es los mit Fremdsprachen, also mit Englisch. Und ich kann mich aus den Englischheften noch mit Merlin the Magician erinnern. Der tauchte immer wieder auf und der hat immer irgendwelche Geschichten erlebt. Kennst du den oder ist das so ein niedersächsisches Phänomen gewesen?
Keine Ahnung, nie gehört.
Merlin the Magician. Naja, auf jeden Fall, Merlin Polzin ist doch Merlin the Magician. Und den könnte man doch als kleine Figur anstelle der Schiebermütze jetzt ganz groß rausbringen im HSV-Fanshop vor der Vorweihnachtszeit oder während der Vorweihnachtszeit. Das wäre meine Empfehlung, denn was Merlin the Magician, Merlin Polzin angepackt hat, das hat funktioniert. Anderes System, 4-3-3, Viererkette hat Sikadunic rein, El Fadli ein bisschen weiter vorne im defensiven Mittelfeld, denn klassische Flügelstürmer, Jatta rechts, Dompe links, Dompe hat 2 Tore geschossen beim KSC, Königsdörfer war der Neuner, Selke kam von der Bank und hat dann auch nach seiner Einwechslung ein Tor geschossen. Ein bisschen Schiedsrichterglück war auch dabei, aber ich glaube, man kann das durchaus nach den vielen, vielen schwachen Ergebnissen und schlechten Leistungen der vergangenen Wochen als klaren Fortschritt bezeichnen, was sich da gestern am Sonntag in Karlsruhe zugetragen hat. Das war dann ein verdienter Sieg und ich bin einigermaßen erstaunt und Merlin the Magician ist ja auch jemand, von dem Stefan Kunst jetzt eine Menge hält. Er hat ja gesagt, der Sportvorstand des HSV, wir wollen die Welle nicht unterbrechen und Bruno Labbadia galt er als der große Favorit auf die Nachfolge von Steffen Baumgart, weil er eben auch mit Kunst schon verhandelt hat. Die verstehen sich ja sowieso privat auch ganz gut, die beiden. Und jetzt hat Kunst gesagt, Polzin bekommt auch das kommende Spiel, also am Wochenende im Heimspiel gegen Darmstadt, wird er auch auf der Bank sitzen. Was sagt uns das? Ist das jetzt, macht Kunst das, um ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben, um die große Lösung zu präsentieren? Oder hat er jetzt eine ernsthafte Chance? Wie schätzt du das ein?
Ich tue mich da total schwer und zwar vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, dass man sich hier möglicherweise blenden lässt. Ne? Also da sind wir vielleicht auch im selben Regal bei den Argumenten wie bei RB Leipzig. Also damit will ich sagen, dass du jetzt 3-1 beim Karlsruher SC gewonnen hast und natürlich auch durch diese unfassbare Dichte, also dass das so eng ist in der zweiten Liga, dass du zwischen Platz 2 HSV 23 Punkte, 3 Kaiserslautern 23 Punkte, 4 Hannover 96 23 Punkte, 5 Karlsruhe SC 23 Punkte, 6 Elversberg 22 Punkte, 7
Köln. Das geht bis 11 runter.
Genau, das heißt
Platz Darmstadt 11, 20 Punkte.
Genau. Und sich jetzt davon blenden zu lassen, das wäre mir persönlich zu billig, das wäre mir zu einfach, weil wie gesagt, du kannst auch das Heimspiel gegen Darmstadt jetzt verlieren und dann springt Darmstadt auf mal auf Platz 2, sollte die Konkurrenz entsprechend punkten. Und daran wird es aber wahrscheinlich ja nicht liegen, sondern es wird ja wahrscheinlich auch daran, hoffe ich zumindest, und das ist eben so meine leise Hoffnung, dass Stefan Kunz irgendwas aus der Mannschaft vielleicht gehört hat, dass die Mannschaft vielleicht auch Signale gibt, irgendwie, das gibt uns hier ein gutes Gefühl, eine Aufbruchstimmung. Aber jetzt nur dieses 3-1 als Interimsergebnis beim Karlsruher SC zu nehmen, das wäre mir halt zu kurz gesprungen, weil dann ist letztendlich auch so eine Trainerentlassung mit Steffen Baumgart ist dann auch irgendwie nur so ein Strohfeuersignal. So. Ja, und was ist dann, wenn jetzt Polzin die nächsten 2 Spiele verliert, dann stehen sie wieder auf Rang 12. Also weißt du, was ich meine? Also das ist doch, das jetzt davon abhängig zu machen, wäre mir zu leicht, zu billig, würde ich schon fast sagen.
Ja, ich glaube auch, dass Kunz weiter verhandelt, ob es jetzt Labbadia ist, er kommentiert ja nichts und ich habe auch keine Ahnung, wir haben ja ein paar Namen hier letzte Woche ausgekippt, wie das alle schreibenden Journalisten vor allen Dingen machen oder alle, die die Spalten auf Online-Portalen füllen müssen und ich habe eher so den Eindruck, dass das macht ja Sinn, wenn Kunz sagt, man will die Welle nicht unterbrechen. Der HSV hat beim KSC gewonnen, also bei einer Mannschaft, die vorher auf einem Aufstiegsplatz war. Und gestern Morgen war der HSV auch um 12.59 Uhr noch und auch ab 13.29 Uhr, wollte ich sagen, weil am Sonntag geht es ja erst um 13.30 Uhr los in der zweiten Liga. Vor dem Anpfiff waren die Hamburger noch Zehnter und nach dem Spiel beim KSC, nach diesem Sieg, waren sie Zweiter. Also das ist genau das, was du angesprochen hast, diese riesengroßen Sprünge. Und wir sind nicht mehr in der Anfangsphase der Saison, sondern schon im fortgeschrittenen Stadium, immer noch in der Hinrunde. Aber das ist ungewöhnlich, dass auch in dieser Saisonphase noch so große Sprünge möglich sind. Und das macht ja schon Sinn, wenn Kunz sagt, er will die Welle nicht unterbrechen. Ich glaube, Er will einfach das Darmstadt-Spiel abwarten. Wenn Polzin da verliert, dann ist er raus. Und wenn er da gewinnt, ja, dann macht er weiter bis Weihnachten. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Unentschlossenheit dabei. Mhm. Und die ganz große Eile hat er jetzt ja nicht. Es sei denn, der Kandidat, mit dem er jetzt am engsten im Austausch gewesen ist, vielleicht Bruno Labbadia, fühlt sich dann nicht wertgeschätzt oder fühlt sich irgendwie so an der langen Leine hingehalten und zieht sich dann aus den Verhandlungen zurück. Aber ich kann es auch nicht so richtig beurteilen.
Man muss dazu ja auch noch sagen, also vielleicht ist mit der Welle dann eben auch tatsächlich schon so ein bisschen Fahnen auf Sicht gemeint. Und damit meine ich jetzt so, ja, Darmstadt, glaube ich, zu Hause, das ist die echte, wie sagt man so schön, das ist so ein richtiger Prüfstein. Das ist dann so die Probe für den Trainer, wenn du das Ding zu Hause gewinnst. Darmstadt ja nun auch deutlich besser geworden unter Florian Kohfeldt. So, und dann geht's aber auswärts nach Ulm. Und das ist vielleicht dann eben, dass du sagst, okay, wenn der das packt, so, dann kann der auch bleiben, weil in Ulm räumen wir uns ganz gute Chancen ein. Und dann geht es noch kurz vor Weihnachten am 21.12. zu Hause gegen Greuther Fürth. Und dann könnte man sich vielleicht zumindest noch recht erfolgreich aus diesem Jahr verabschieden. Aber dass man wirklich dieses Darmstadt-Spiel nimmt, das kann ich jetzt auch nachvollziehen, um zu sagen, okay, wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr auch noch eine weitere Chance verdient und dann geraten wir ja vielleicht auch selber in so einen häufig zitierten Flow, um dann halt ja auch in Ulm und zu Hause gegen Greuther Fürth, wo man ja auch ganz ehrlich sagen muss, das sind ja auch machbare Gegner zu gewinnen.
Ja, aber bei Darmstadt auswärts, also ich will dir nur mal sagen, wie da die letzten Ergebnisse waren. Also das erste Spiel von Kohfeldt war ja auf Schalke, glaube ich, das waren 5-3. Dann hat Darmstadt beim KSC 3-3 gespielt, zwischendurch Köln mal zu Hause 5-1 geschlagen, in Dresden im Pokal gewonnen 3-2, 5-1 in Fürth gewonnen, 2-1 in Hannover gewonnen. Ich habe jetzt überwiegend die Auswärtsergebnisse vorgelesen, um klarzumachen, wie stark Darmstadt auswärts ist. Und deswegen traue ich den Darmstädtern auch mit dieser lustigen Kohfeldt-Konstellation erste Rückkehr ins Weserstadion, auch einen Sieg im DFB-Pokal zu und beim HSV dann auch. Ja, gut, vielleicht werden wir nächste Woche wieder über den HSV sprechen und dann hat sich Stefan Kunz möglicherweise schon festgelegt für Polzin oder gegen Polzin, für einen anderen oder gegen einen anderen entschieden. Wir hätten da noch was im Angebot. Das, was ihr hier immer bekommt, das ist wie so ein Pauschalurlaub, da wisst ihr, was auf dem Frühstückstisch steht, wann der Pool öffnet, wann das Animationsprogramm beginnt. So ist es hier auch in diesem Podcast. Und jetzt hätten wir noch eine Rubrik, die hier immer mal wieder zum Vorschein kommt und zwar viel häufiger als die, die ihr eben gehört habt. Bist du bereit dafür?
I'm born ready.
Cool.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Der eine überrascht den anderen. Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe. Ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Du hast eben angefangen beim Schlagzeilen-Orakel, du darfst jetzt wieder anfangen. Ich bin heute so gönnerhaft. Fang an.
Das ist wie auf so einer schönen Swinger-Party. Da weiß man nicht, wie die Nummer hier endet. Nein, kleiner Spaß. So, wir haben schon sehr viel über RB Leipzig gesprochen und deswegen tun wir das auch gerne weiter. Und zwar habe ich mir überlegt, schauen wir mal so ein bisschen in die Historie deines Lieblingsvereins. Und zwar möchte ich mit dir die 10 Rekordspieler von RB Leipzig ausmachen.
Ach, hör doch auf, die kennt doch keiner. Yusuf Paulsen ist die 1.
Das stimmt.
Jetzt, ohne das, ja.
410 Einsätze, Wahnsinn, oder?
Naja, der ist halt auch schon die ganze Zeit dabei, ne? Hat sich früh für viel Geld in unterklassigen Ligen entschieden und ja, ist immer noch dabei.
Ich mag deine Melange in der Ausdrucksweise. Dann schauen wir auf einen Deutsch-Ungarn auf der 2. Wer kann das sein?
Peter Gulaschi.
Nein.
Ah, nee, Deutsch-Ungar, Willi Orban ist es dann.
Das Peter ist Gulaschi, Willi Orban ist ja ein Ungar. 327 Einsätzen. Wir schauen auf einen früheren, auf einen Schweden, der mittlerweile bei New York Red Bull spielt.
Emil Forsberg.
325 Einsätze, das ist richtig. Wir kommen zu einem Ungar, der noch immer relativ häufig zwischen den Pfosten steht bei RB Leipzig.
Ja,
wer könnte das sein?
Schon gesagt.
Das ist auf der 4. Peter Gulaschi mit 320 Einsätzen für RB. Mein lieber Michael, wir reden über einen Spieler, der auch das ein oder andere Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht hat, auf Rang 5. Wer ist es?
Ich tippe auf Marcel Halstenberg.
Nein, das ist der, den man lange Zeit
Lukas Klostermann
für Marcel Halstenberg hielt, aber am Ende ist es Lukas Klostermann. 303 Einsätze für RB Leipzig. Und dann kommt ein Spieler, der in seiner Karriere unter anderem auch mal für Bayer Leverkusen gespielt hat, häufig durch seine blondierten Haare auffällt. Genau, das war nicht
der. Der hat auch diese Plörre in den Pokal gekippt und hat das Objekt der Begierde damit entweiht und für immer markiert,
genau.
In Misskredit gezogen.
Das war damals gegen den SC Freiburg. Der SC Freiburg hatte damals das Kampel aus, nicht zu verwechseln mit dem Ampel aus. Das haben wir in diesem Jahr erlebt. 260 Einsätze, Kevin Kampel, RB Leipzig.
So politisch waren wir lange nicht mehr.
Jetzt kommen wir, Stichwort Politik, bei einem Spieler, der mittlerweile in Hannover zu Hause ist. Da wohnt ja auch ein
Halstenberg.
Früherer deutscher Bundeskanzler. Marcel Halstenberg ist richtig, 240 Einsätze. Ein Spieler, der auch lange Zeit für RB Leipzig spielte, aber inzwischen für Borussia Dortmund an den Start
Marcel
geht.
Marcel Sabitzer.
229 Einsätze für RB Leipzig, Marcel Sabitzer. Auch dieser Spieler ist schon vorgekommen in diesem Podcast. Er ist ein Deutsch-Italiener. Und spielte unter anderem auch mal in Italien, bevor er jetzt
Diego Demme
zu Hertha BSC wechselte. Genau, 214 Einsätze für RB Leipzig. Und wir kommen zu einem weiteren, ich sag jetzt mal auf jeden Fall früheren, aktuell nicht deutschen Nationalspieler, der mittlerweile in England auf Torejagd geht.
Timo Werner.
Timo Werner, 213 Spiele für RB Leipzig, inzwischen bei Tottenham Hotspur. Das hast du sehr gut gemacht.
Ja, war gar nicht so schwierig, weil dieser Verein, dieser Konzernclub ja noch gar nicht so lange existiert und die meisten der vorgetragenen Spieler ja auch tatsächlich noch aktiv sind. Ich glaube, alle sind noch aktiv, die du gerade vorgetragen hast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der Deutsche Fußballbund hat Sekt entkorkt in der Otto-Fleck-Schneise. Ach nee, da sind sie ja gar nicht mehr. Aber am Campus in Frankfurt, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal, nachdem sie bei der WM 2018 in Russland ausschied, wieder in die Top 10 der Weltrangliste, der FIFA-Weltrangliste eingezogen ist. Herzlichen Glückwunsch. Erster Argentinien, zweiter Frankreich, dritter Spanien und zehnter Deutschland. Ich will dir auch die letzten drei nicht vorenthalten. Auf Platz 208 die amerikanischen Jungferninseln, auf Platz 209 Anguilla und auf Platz 210 San Marino. Da haben auch die Siege in der Nations League nichts dran geändert. San Marino ist letzter in der FIFA-Weltrangliste. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Ich nenne dir zwei Nationen und du sollst mir sagen, wer ist weiter oben in der FIFA-Weltrangliste? Das ist so ein Random-Spiel. Vielleicht wirst du es an der einen oder anderen Stelle wissen, aber die FIFA-Weltrangliste hat ja nur bedingt so eine Aussagekraft über die Kräfteverhältnisse. Also ich kann mit dieser Rangliste nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht. Ich habe das mal nicht auch gelesen, hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so, als würde man Kickernoten bekommen. Man kriegt halt irgendwelche Noten, aber man weiß irgendwie auch nicht, also richtig gute Noten sind nicht dabei. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft
hat auch eine 5 bekommen. Ich habe nochmal nachgeguckt heute.
Du trittst immer noch gerne nach. Das ist toll. Du.
Ja, einer kommt nachher noch, wenn wir über die Spotify-Songs reden.
Okay.
Aber das nur als kleinen Teaser. Aber die FIFA-Weltrangliste eignet sich gut, um ein kleines Spielchen für diese Rubrik zu konstruieren. Also wer ist weiter oben? Italien oder Belgien?
Ich sage Belgien.
Ja, Belgien auf 8, obwohl Domenico Tedesco viel dafür tut, dass das immer weiter nach unten geht. Italien noch auf 9. Wer ist weiter oben? Österreich oder Japan?
Wahrscheinlich, also alles würde für Österreich sprechen und deswegen sage ich Japan.
Richtig. Japan auf 15, Österreich auf 22. Wer ist weiter oben? Die Fahrer oder deine zweite Heimat Südafrika?
Südafrika.
Richtig. Auf 57 und die Fahrer auf Platz 137. Wer ist weiter oben in der FIFA-Weltrangliste? Saudi-Arabien. Wahrscheinlich leider 2034 WM-Gastgeber. Saudi-Arabien oder die Elfenbeinküste? Côte d'Ivoire.
Ich sag, die Côte d'Ivoire ist über Saudi-Arabien.
Ja, 46. Saudi-Arabien, 59. Wer steht weiter vorne in der FIFA-Weltrangliste? Schottland oder Kanada?
Kanada ja so ein bisschen auch aufstrebend, zuletzt in Amerika. Ich sag Kanada.
Richtig, ich glaube, du hast bisher alles richtig gehabt. Ja. Kanada auf 31, Schottland auf 45. Wer ist weiter oben? Australien oder Kamerun?
Afrikanische Länder ja eigentlich ohnehin meistens nicht so schlecht. Aber Australien, gar keine Ahnung, wie die jetzt gerade drauf sind. Boah, ich sag dann, mein Bauch sagt Kamerun.
Dein erster Fehler. Australien ziemlich hoch platziert, 26. Oh. Kamerun 49. Wer ist weiter oben? Die USA oder Georgien? Georgien hat eine erstaunlich gute EM gespielt. Muss ich gerade so dran denken.
Ja, muss ich auch dran denken. Gegen Spanien ausgeschieden, ne? War doch richtig?
Ja.
Im Achtelfinale.
Georgi Mamardashvili, ein überragender Torhüter.
Ja, das stimmt. Ja, spricht alles für Georgien wahrscheinlich. Das andere Land habe ich schon wieder vergessen. Was war das?
USA. Kleines Land.
Klein, muss man nicht kennen. Kleines Land. Guck mal, die haben ja auch die Wahl verloren. Also von daher würde ich sagen Georgien.
Na, falsch. Georgien auf 68, die USA auf 16. So, zwei habe ich noch. Wer ist weiter oben in der FIFA-Weltrangliste? Katar oder Polen?
Polen.
Richtig, 35 und 48. Und die einfachste Frage am Ende, wer ist weiter oben, Kambodscha oder die Dominikanische Republik?
Ich dachte, jetzt kommt hinten raus, wer ist weiter oben, St. Pauli oder Holstein Kiel? Ich sag Domrep.
Richtig, die Dominikanische Republik auf Rang 141, Kambodscha auf Platz 180. Das hast du sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Aber ich glaube, jeder hat schon wieder vergessen, wo die einzelnen Länder platziert sind. Und das ist auch gut so. Ich halte von der FIFA-Weltrangliste gar nichts.
Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, der letzte Teil ist ja auch eigentlich nur noch dazu da, wie für Tobi und für alle anderen. Ich habe auch unseren anderen Kumpel von Netcast, hätte ich fast gesagt, von Sportcast getroffen.
Arvid.
Ja, der war auch schon wieder auf der Tribüne unterwegs. Also von daher, dieser letzte Teil ist ja auch eigentlich nur dazu da, dass sie einschlafen, ne? Dass sie einschlafen und am Ende schon so langsam runterkommen. Dann haben sie zunächst den Timer eingestellt auf zum Ende der Folge. Ja.
Da habe ich ein Gegenmittel. Also der Song, der scheppert richtig. Man hat es auch teilweise gehört, dreimal sogar am vergangenen Freitag. Song 2 von Blur. Das ist der Song, der von mir auf die Spotify-Liste gepackt wird. Weil und das ist so ein Aufwachsong.
Und das ist der Song, der von mir geblurrt wird.
Ja, und das ist jetzt auch wirklich die letzte Spitze. Ich wollte das gar nicht, aber ich versuche immer einen Bezug zur Folge herzustellen und wir haben ja mit St. Pauli gegen Kiel angefangen und das war ja so ein bisschen der Soundtrack zum Spiel und deswegen ist das mein Beitrag heute.
Am Wochenende gab es hier und da, habe ich gehört, ein bisschen Karaoke in vertrauten Räumen und da wurde ganz häufig von Ronan Keating When You Say Nothing At All angestimmt und wenn du jetzt nichts weiter sagst, dann weiß ich trotzdem, you say it best when you say nothing at all. Also vielen Dank für Ronan Keating, fürs Einschalten und vielen Dank, dass wir trotz unterschiedlicher Vereinsfreude und Liebe es geschafft haben, auch ohne Hass und Krieg auseinanderzugehen.
Und jetzt klären wir bilateral, wie wir am Samstag nach Kiel kommen. Da treffen wir uns ja schon wieder und zwar beruflich beim Spiel Holstein Kiel gegen Red 0 Leipzig. Eine schöne Woche wünschen Fabian Wittke und Michael Augustin.
Anstoß, der Fußballpodcast.